Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen auch meinem heutigen Gast. Das ist die Publizistin und neuerdings auch Schriftstellerin Shayda Kurt, die uns aus ihrer Heimatstadt Köln zugeschaltet ist. Hallo, guten Morgen, Frau Kurt. Schön, Sie zu sprechen.
Guten Morgen, hallo.
Zeit der Monster, so heißt Ihr erster Roman, über den wollen wir gleich sprechen. Aber in dem Roman kommen eigentlich gar keine Monster vor, so richtig. Aber ich hatte trotzdem gleich welche vor Augen, nämlich die, die man als Kind so unterm Bett vermutet. Wie war das bei Ihnen? Hatten Sie als Kind Angst vor Ungeheuern?
Ich hatte als Kind am meisten Angst vor meinen Eltern, glaube ich. Aber wenn es schon um, weiß ich nicht, überirdische Wesen gehen muss, ich glaube, dann hatte ich eher Angst vor Geistern, also vor dem Nicht-Greifbaren, vor dem Unheimlichen, Unsichtbar-Unheimlichen eher.
Ja, und so ein bisschen unsichtbar und ungreifbar sind ja auch diese Monster in Ihrem Roman. Und was da eigentlich los ist, darüber sprechen wir gleich. Warum Liebe politisch ist und welche Macht im Hass steckt, darüber hat Shayda Kurt zwei vielbeachtete Bestseller geschrieben. Und jetzt hat die Kölnerin ihren ersten Roman veröffentlicht. Zeit der Monster heißt er. Ein wildes Wimmelbild, finde ich, das in einem Viertel spielt, das schon auch an den Teil von Köln erinnert, in dem Shayda Kurt aufgewachsen ist. Und durch dieses Viertel, da geistert so eine merkwürdige Prophezeiung vom Ende der Welt. Es herrscht also so eine Endzeitstimmung, eine Art Zwischenzustand oder Zwischenwelt, in der sich die Figuren bewegen. Shayda Kurt, ich habe schon gesagt, Sie haben zwei Bestseller geschrieben, die sich mit Gefühlen beschäftigen, auch als politische Kraft. Und jetzt im Roman sagt man ja, dass der Roman eigentlich die Schreibform ist, in der Gefühle gezeigt werden. War es denn das, was Sie daran gereizt hat oder was hat Sie zur Romanschreiberin gemacht?
Absolut. Also ich hatte schon diesmal ein sehr großes Interesse daran, die Dinge, die ich sonst in den Sachbüchern versuche zu erklären, über Argumente, über schlüssige Argumente, nun auf eine sinnlich erfahrbare Art und Weise zugänglich zu machen. Und auch so etwas wie Wahrheit, also wenn es in Sachbüchern um Wahrheit geht, finde ich, kann es auch in Romanen um Wahrheit gehen, aber eine Wahrheit, die sich eben anders erschließen lässt, zum Beispiel auch über die Erfahrung des Schönen, über das Körperliche, über das sehr Sinnliche. Und das war einer der Gründe. Und es gibt noch viele andere Gründe. Ich sage immer, ich bin relativ getrieben. Generell im Schreiben, ich mache ja ganz viel. Ich schreibe ja auch Theatertexte und möchte überall einmal irgendwie mal mitgemacht haben, mal gelernt und ausprobiert haben. Und der deutsche Romantiker Novalis hat ja auch mal gesagt, über die Philosophie, aber ich finde, das lässt sich auch sehr schön auf die Literatur anwenden, hat gesagt, die Philosophie sei ja eigentlich Heimweh, der Trieb, überall zu Hause sein zu wollen. Und ich glaube, mir geht es auch in meinem Schreiben, in der Literatur darüber, überall mir irgendwie ein Zuhause zu schaffen und unterwegs zu sein und ganz viel in Bewegung zu sein vor allem.
Schönes Bild, weil der Text ist ja auch sehr bewegt, das können wir ja gleich nochmal beschreiben. Aber ich habe mich gerade gefragt, was würden Sie sagen, was für eine Art von Gefühl Sie da in dem Roman jetzt eigentlich erkunden?
Ich glaube, ganz viele. Also Zärtlichkeit und Hass spielen auf jeden Fall auch eine große Rolle. Also eine Verhärtung auf der einen Seite angesichts dieser Endzeitstimmung, die über manche Figuren hineinbricht. Gleichzeitig die große Sehnsucht nach Zärtlichkeit und vielleicht auch nach Rettung in diesen Tagen. Gleichzeitig spielt für mich auch in den vergangenen Jahren Trauer eine sehr große Rolle. Also auch angesichts der politischen Großwetterlage, die Trauer über eine progressive, vielleicht feministische Welt, die man sich vor ein paar Jahren noch ausgemalt hat und die immer gefühlt immer weiter in Entfernung rückt. Gleichzeitig auch sehr viel Demut und Entzückung und auch Staunen über all die Herrlichkeit und Pracht und das Schöne, das die zwischen all den Rissen in diesen Zeiten, in diesen monströsen Zeiten, zwischen all den Rissen auch durchscheinen.
Also so ein richtiges Mosaik an Gefühlen haben Sie jetzt also aufgebreitet. Und so ein bisschen ist ja auch der Roman so. Es ist, finde ich, nicht einfach, den nachzuerzählen oder zu vermitteln, was das eigentlich für eine Geschichte ist. Es gibt schon eine Heldin, Sanja, die hat so einen roten Feuerkopf wie eine Mohnblume. Eigentlich, die streift da so durch dieses Viertel. Viertel und das Ganze ist in 7 Tage aufgefächert, der Text. Es gibt ganz viele Schauplätze, die Kneipe, die Kirche, das Fitnessstudio, ganz viele Zeitebenen. Also wie ist diese Form entstanden?
Das haben Sie schön beschrieben und eine Rezensentin hat auch vor ein paar Tagen über den Text gesagt, es sei auch wie eine Schatzsuche.
Also ja, man das kann passt irgendwie gut, ist ja auch eine Karte drin vorne, gerne, muss man genau dazu sagen.
Ja, es hat sich auch ein bisschen beim Schreiben angefühlt, als würde ich da archäologisch an diesen Ort herangehen, von dem ich erzähle. Also da kam ganz viel zusammen, erstmal wie gesagt, so das große Interesse am Sinnlichen und am Entzücken und Staunen und gleichzeitig natürlich auch das große Interesse an dem Stadtteil, der Schauplatz des Romans, das Viertel, wie das genannt wird, im Roman angelehnt ist, in dem Falle Köln-Kalk. Interesse an der Industriegeschichte von Köln-Kalk, auch an der mittelalterlichen Geschichte, an der Entstehung dieses Ortes, an der ersten namentlichen Nennung im Jahre 1003 in einer Urkunde, wo dieser Ort als Sumpfloch bezeichnet wird. Und dann die Frage, was bedeutet eigentlich, also wie hat sich damals diese geografische Beschreibung eines Sumpfes heute gewandelt in eine Metapher auch der Abwertung dieses Ortes von außen, ein Ort, der sehr stark kriminalisiert und stigmatisiert wird, als ehemaliges Arbeiterinnenviertel, migrantisches Viertel. Aber irgendwann, weiß nicht, ich kenne das so aus meinen kreativen Phasen, wenn ich gerade an so einem Höhepunkt meiner kreativen Arbeit bin, dass plötzlich alles in der Welt Sinn macht, dass da ganz viele Verknüpfungen entstehen und aus so kleinen Beobachtungen so Funken schlagen. Und dann sehe ich, weiß ich nicht, auf der Straße eine zerknüllte Bierdose und denke, das ist total großartig. Was steckt da wohl für eine Geschichte dahinter? Oder ich schaue mir eine Ziegendoku an im Fernsehen und denke plötzlich, Ziegen sind krass, das sind krasse Tiere, die sind großartig und in meinem Roman müssen unbedingt Ziegen vorkommen. Und so passiert das dann. Dann kommt da dieses Wimmelbild bei rum.
Und weil Sie dieses Geschichtliche gerade so schön beschrieben haben, da sind ja auch richtige Entdeckungen. Also für mich zumindest, da gibt es zum Beispiel im Buch einer Brigade, die nach Karl Küpper benannt ist. Da habe ich nachgeschaut, das ist einer der wenigen Karnevalisten in Köln gewesen, der sich gegen das Nazi-Regime aufgelehnt hat. Wie haben Sie den entdeckt oder kennt diese Geschichte jeder in Köln?
Tatsächlich nicht, was sehr schade ist. Und Karl Küpper kommt auch selbst aus Kalk, also aus dem Stadtteil, um den es mehr oder minder auch geht, in sehr verfremdeter Art und Weise im Roman. Und das war mir ein Anliegen, eigentlich in diesen Schichtungen von Geschichte, im Schutt, in den Trümmern, also wirklich in den materiellen Trümmern des Ortes, über den ich schreibe, aber gleichzeitig eben auch in den Trümmern der Geschichte nach Verborgenem, nach Verlorenem zu suchen und auch diesen Sumpf, wie ich schon sagte, in diesem Sinne auch metaphorisch wieder positiv umzudeuten, denn was der Roman ja eigentlich erzählt, ist dann zu sagen, dieser Ort wird als ein Sumpf verschrien, aber das Schöne an Sümpfen ist ja, dass sie konservierende Eigenschaften haben. Also das torfhaltige Gewässer, das sauerstoffarme Umgebungen eine ganz tolle Eigenschaft haben. Gerade in einer Zeit des schnellen Vergessens und des Zerfalls um uns herum, dass da Dinge zwar hineinfallen und vielleicht versinken, aber dass man sie auch wieder ausgraben kann und dass in dem Sumpf nichts verloren geht. Und für Karl Küpper in diesem Falle gibt es tatsächlich auch in Kalk eine Gedenktafel. Der war ja nicht nur zur Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, sondern auch später, als die alten Nazis dann wieder an die Macht kamen, also dann sozusagen nach dem Sieg über den deutschen Faschismus, aber dann wieder in Autoritätspositionen, wieder an anderen Stellen das Sagen hatten, die haben dem Karl Küpper noch viele Jahre das Leben zur Hölle gemacht. Mhm. Und er hat dann auch nicht mehr auftreten können. Und er hat dann stattdessen auf der Kalker Hauptstraße eine Kneipe betrieben, die heute eben mit dieser, da steckt heute jetzt eine Apotheke drin, aber da erinnert eine Gedenktafel an Karl Küpper und genau, und dieses Buch, das ich geschrieben habe, ist in dem Sinne ja auch ein Denkmal unter anderem.
Genau, Sie haben ihn jetzt ja auch nochmal gewürdigt, ja. Jetzt herrscht ja in diesem Buch so eine apokalyptische Stimmung, also es gibt diese Prophezeiung, dass das Ende naht, also da ist irgendwie alles im Umbruch oder steht in Frage, aber trotzdem herrscht überhaupt keine Hoffnungslosigkeit in dem Buch, fand ich. Was ist da eigentlich los? Was ist das für eine Prophezeiung? Prophezeiung.
Das ist eine Prophezeiung, die auf TikTok die Runden macht. Wo denn auch sonst? Ich finde TikTok irgendwie ganz unheimlich merkwürdig. Ich benutze TikTok selbst nicht und denke immer so, was ist das für ein Ort und was passieren da für komische, skurrile Dinge? Also das ist eine Prophezeiung über das Ende der Welt. Es stellt sich dann auch später in der Erzählung heraus, dass die auch nicht aus heiterem Himmel kommt, sondern dass da auch ein ausgeklügelter Plan von gewissen Leuten aus dem Viertel dahinter steckt, ohne jetzt viel spoilern zu wollen. Denen es letztendlich darum geht, auch dieses Viertel zu retten. Also es ist vielleicht auch eine ja undogmatische Art und Weise oder der Versuch, auch eine Revolution anzuzetteln im Viertel. Und im Viertel tummeln sich ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen, eben zum Beispiel Mira, Familienoberhaupt der Familie, um die es hauptsächlich geht, und Fitnessstudio-Betreiberin und irgendwie auch Mastermind im Viertel, hat die Nachbarschaftsräte mit aufgebaut. Und diese Nachbarschaftsräte arbeiten trotz der Endzeitstimmung, also trotz der Endzeitprophezeiung, treffen sich diese Leute und plänieren und reden über vertrocknende Hibiskusbüsche im Viertel, aber genauso auch darüber, dass die Stadt von außen ja den Verwaltungsanfragen und Finanzierungsanfragen des Viertels nicht antwortet. Und es gibt ganz viele Menschen in diesem Viertel, Figuren, die dieses Viertel überhaupt nicht aufgeben wollen.
Und die auch unglaublich viel helfen. Also da gibt es auch eine Ärztin, die dauernd hilft, oder einen Pfarrer, den haben sie auch sehr schön porträtiert. Und ich habe also eben gar keine Monster, sondern eher so einen Versuch, Gemeinschaft neu zu erfinden. Und ich habe mich gefragt, Sie haben ja selbst, glaube ich, auch Stadtteilarbeit gemacht. Haben Sie daraus was mitgebracht in den Roman?
Absolut. Also ich glaube, Stadtteilarbeit oder die Arbeit im Lokalen, im unmittelbar Lokalen, natürlich muss man immer darüber denken, dass das Lokale auch mit dem Globalen zusammenhängt und all diese Dinge, aber ich sage immer, ich habe die große Hoffnung, dass in einer Zeit der allgegenwärtigen Zerstörungswut, die uns umgibt, Wettrüsten, globales Wettrüsten, Klimakatastrophe, Völkermorde und all das, dass in dieser Zeit Menschen viel weniger dazu bereit sind, zumindest ist meine Hoffnung, diese Welt einfach der Zerstörung preiszugeben, wenn sie in ihrer unmittelbaren Lebenswelt Intimität zu den Dingen aufbauen, die sie umgeben. Das kann irgendwie eine Straße sein, das kann ein Blumenbeet sein, also alles, an dem sie gemeinsam gewirkt haben, an deren Schönheit und Entstehung sie miteinander gewirkt haben, und dass sie viel eher dann dazu gewillt sind, diese Dinge zu verteidigen und zu konservieren, wie der Sumpf.
Das merkt man auch, dass das so eine, ja, schon so eine Art Liebeserklärung ist, auch an das Viertel, an die Menschen, die da eben nicht aufgeben. Und Sie haben das auch in einer sehr schönen, ja, originellen, bildreichen Sprache sehr sinnlich erzählt. Und da habe ich gedacht, ob Sie jetzt Lust am Romanschreiben gefunden hat. Haben Sie gleich den nächsten angefangen?
gerade noch nicht. Ich habe tatsächlich, aber ich bin irgendwann mal letztens aus einem Traum geschreckt und so auch wie meine Protagonistin Sanja am Anfang des Romans und hatte plötzlich eine Romanidee in meinem Kopf geistern, wurde so gefühlt heimgesucht. Aber nein, ich muss ganz ehrlich sagen, es war ein sehr befreites, ein sehr lustvolles Schreiben diesmal. Also ich wusste gar nicht, dass Schreiben so viel Freude mir bereiten kann. Und ich hoffe, dass man das auch dem Roman beim Lesen auf eine Art und Weise spürt oder ansieht.
Ja. Ich wollte gerade sagen, den Übermut und die Freude merkt man dem Text an, Shayda Kurt. Vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute.
Dankeschön, ich danke Ihnen.
Und der Roman Zeit der Monster ist beim Hansa Verlag erschienen. Das Buch hat 288 Seiten und kostet 23 Euro.
Deutschlandfunk Kultur, das Buch meines Lebens.
Hallo, ich bin Yael Inokai, ich bin Autorin, Schriftstellerin, und das Buch meines Lebens ist Carol von Patricia Highsmith. Das ist ein Roman, der im New York der 1950er Jahre spielt. Es geht um Therese, die als Verkäuferin in einem Luxuskaufhaus zu Weihnachten arbeitet und dort Carol, der titelgebenden Carol, begegnet und sich in sie verliebt. Das ist ein Buch, was zu seiner Zeit sehr ungewöhnlich war, insofern, als dass es eine glückliche lesbische Liebesgeschichte erzählt hat. Und gleichzeitig ist es auch sehr geprägt von Patricia Highsmiths Stil, also dass es auch gewisse Krimi-Elemente in diesem Roman gibt, die wirklich sehr gut funktionieren, wenn dann die beiden Frauen ab einem gewissen Punkt zusammen auch auf einen Roadtrip aufbrechen. Es ist eine unfassbar sinnlich erzählte Liebesgeschichte. Es ist eine unfassbar berührende Liebesgeschichte. Es ist einerseits erstaunlich, dass sie von Patricia Highsmith kommt und andererseits ist es ganz unverkennbar ihr Stil. Ich habe dieses Buch öfters gelesen. Ich würde sagen, es hat mich insofern auch geprägt, als dass ich das erste Mal eine Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen gelesen habe, die wirklich sehr glücklich erzählt ist. Und das in einem Setting, wo man eigentlich davon ausgehen würde, das nimmt kein gutes Ende. Und das war damals auch wirklich sehr ungewöhnlich. Und ich würde sagen, das ist mit ein Grund, weshalb dieses Buch auch heute noch gelesen wird und ein Zeitdokument ist. Ich kann das wirklich sehr empfehlen.
Sagt die Schweizer Schriftstellerin Yael Inokay über ein Buch ihres Lebens, Carol von Patricia Highsmith, beim Diogenes Verlag erschienen. Und Yael Inokay war ja gestern bei uns zu Gast mit ihrem neuen Roman Die Auster. Und das ganze Gespräch mit ihr finden Sie in unserer Audiothek oder über unsere Homepage deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Das Freibad ist ja ein sehr beliebter Schauplatz in Coming-of-Age-Romanen, sicherlich auch deshalb, weil jeder sofort den Geruch von Pommes und Sonnenmilch in der Nase hat und sich an die eigene Jugend erinnert fühlt. Auch der Roman, über den wir jetzt sprechen, der führt offenbar auf die Liegewiese. Mara Florenz' Roman Palastplatte, im vergangenen Monat als Jugendbuch des Monats Juni ausgezeichnet worden von der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendbücher. Und meine Kollegin Stefanie von Oppen hat dieses Buch gelesen. Stefanie, was für eine Geschichte erzählt denn die Mara Floren in diesem Buch?
Ja, die Geschichte wird schon erzählt eigentlich auf der ersten Seite im Grunde. Sie geht los mit dem Satz: Das erste Mal bemerkte ich, dass mit meinem Vater etwas nicht stimmte. Da war ich 12 Jahre alt. Und dann folgt eine sehr schöne Szene auf der Liegewiese, die dann endet mit dem Satz: Ich war davon überzeugt, dass niemand so schöne Ferien verbrachte wie Mo und ich. Und ich ist Henry, die lebt im Plattenbau am Rande einer westdeutschen Stadt. Die Eltern arbeiten in Schichten. Sie können sich keinen Sommerurlaub leisten, aber sie lieben sich, denn sie schaffen es zum Beispiel regelmäßig, wenn die Mutter von der Nachtschicht kommt und der Vater zur Tagschicht geht, einen Kaffee zwischendurch zu trinken. Und das tun sie mit großer Begeisterung. Und die Mutter hat einen Schrebergarten, gießen Pflanzen, Unkraut jäten, Liegestühle aufklappen. Ist ja auch ein bisschen wie Urlaub. Und dann verhält sich der Vater plötzlich sehr seltsam, wie im allerersten Satz ja schon angedeutet. Er verfällt einer Schizophrenie und landet schließlich in der Psychiatrie. Und in dieser ganzen Zeit, in der sich diese Krankheit Bahn bricht, entwickelt sich eine sehr schöne Liebesgeschichte zwischen Mo, die aus China, deren Eltern mit ihr aus China nach Deutschland eingewandert sind und die neu in die Klasse kommt, mit der Henry, der Ich-Erzählerin, die eigentlich bisher eher eine Außenseiterin in der Klasse war.
Also im Mittelpunkt steht offenbar dann diese Freundschaft oder Liebe zwischen diesen beiden Mädchen. Was verbindet die denn, wenn die aus so unterschiedlichen Herkünften kommen?
Ja, also zum einen erleben sie ja auf sehr unterschiedliche Weise am Übergang zwischen Kindheit und Jugend, dass ihre jeweiligen Eltern in einer Ausnahmesituation sind. Also Mo hat ihr Herkunftsland verlassen und die Familie muss sich neu orientieren. Und Henrys Familie muss die schwere Krankheit irgendwie in ihr Leben integrieren. Das verbindet die beiden vielleicht auch schon, oder es ist ganz offensichtlich so. Und sie beide lieben Bücher, gehen gerne in die Bibliothek. Henry hält es eher mit Wälzern von Stephen King und Mo eher mit Sylvia Plath. Henry beginnt dann irgendwann auch zu schreiben, und zwar Geistergeschichten. Das tut sie auch ein bisschen, um zu verarbeiten, was sie da so erlebt. Und diese Geistergeschichten hat ihr Mo sozusagen aus China mitgebracht, also die Inspiration dazu. Und und ein Zombie-Roman wird sozusagen zu einem Ventil für Henry, und es kommt auch so eine mythisch-fantasievolle Ebene ins Spiel.
Also Lesen, aber auch eben das Freibad, habe ich ja schon gesagt, und so Mädchenfreundschaften, das sind ja schon wirklich so klassische Coming-of-Age-Roman-Motive. Wie schafft denn die Autorin, das trotzdem nochmal anders und neu zu erzählen?
Ja, diese erste Szene allein, die hat mich schon vollkommen reingezogen. Da erzählt sie auch so eine wunderschöne, mit weisen, präzisen, schlichten Worten verliebt, vibrierend, diese Szene. Und das ist ein gutes Stichwort, denn Mara Floren hat viele Jahre beim Theater gearbeitet und kann wirklich unglaublich gut Szene schreiben. Und sie versteht es, Figuren zu entwickeln. Denen wird nichts zugeschrieben, sondern sie werden einfach sehr genau beobachtet und beschrieben. Und eine weitere Kunst, die sie beherrscht, ist so die Beiläufigkeit, die Lakonie. Sie schreibt über diesen schweren Stoff, als hätte sie eine Feder in der Hand. Und sie schafft auch ohne Pathos eine außergewöhnliche Intensität und Emotionalität zu entwickeln. Das hat mich sehr beeindruckt. Es gibt einen kleinen Wermutstropfen. Es gibt nach diesem wirklich großartigen Teil 1 noch einen Teil 2, 3 und 4. Und da werden so in Episoden aus dem Erwachsenenleben erzählt. Und das ist dann so ein bisschen wie Serie gucken. Und da verliert sich diese Intensität des Erzählens.
Aber insgesamt klingt das so, also auch, dass man das Buch auch gut lesen kann, wenn die Jugend schon eine Weile her ist. Denn es hat ja diesen Jugendbuchpreis bekommen.
Ja, genau, es hat den Jugendbuchpreis bekommen, aber ist eben gar nicht mal als Jugendbuch annonciert gewesen vom Schöffling Verlag. Und ich habe das Buch eigentlich völlig zufällig von einem Stapel gegriffen und es hat mich wirklich sofort reingezogen. Also gerade diese wunderbare erste Szene. Und ich habe mich gefragt, wer ist diese Autorin? Warum kenne ich die nicht? Und warum ist das Buch noch gar nicht bei uns vorgekommen? Aber es ist tatsächlich ein Debüt. Das ist ihr erster Roman. Und ich hoffe einfach, dass wir von Mara Floren noch mehr hören werden.
Also Stefanie von Oppen empfiehlt den Debütroman von Mara Floren. Palastplatte heißt das Buch, erschienen. Es ist beim Schöffling Verlag für 23 Euro. Über die Karibikinsel Haiti, da hört man meistens nur, wenn es um Naturkatastrophen oder Staatskrisen geht. Dabei spielt Literatur in diesem Land eine ganz wichtige Rolle. Und wir wollen Ihnen jetzt mal einen Autor vorstellen, James Noel, Jahrgang 1978. Er hat zum Beispiel das Erdbeben von 2010, bei dem ja über 300.000 Menschen ums Leben gekommen sind, in einem Roman verarbeitet. Und er ist ein angesehener Lyriker. Sein Gedichtband Pfauen ist in Frankreich mit vielen Preisen dekoriert worden. Er hat daraus auch neben Präsident Macron stehend vorgelesen und er war sogar für den Prix Goncourt damit im Gespräch. Jetzt ist dieses Buch auch in deutscher Übersetzung erschienen und Cornelius Wüllenkämper hat mit James Noel, als er in Berlin Stipendiat war, schon darüber gesprochen.
Aujourd'hui, impasse beauté.
Heute in der Gasse der Schönheit. Kleiner und großer Hunger der Scharfschützen. In dieser verfehlten Stadt, die hochbegabt ist für Patronenhülsen und in der die Pfaue lebendig verbrannt werden.
Im Herbstlicht am Ufer der Spree liest James Noel ein Gedicht aus Pfaue. Es handelt von der Bandengewalt in Haiti, die seit der Ermordung des Präsidenten Jovenel Moïse 2021 die Hauptstadt Port-au-Prince und immer größere Teile des Landes in Angst und Schrecken versetzt. Der geschundene Pfau, so erklärt Noel, sei eine Metapher für sein gebeuteltes Land.
Wir leben in Haiti in einem Königreich der Gangster. Gangster, die den Tod sehen. So ist die Realität. Vor 6 Monaten bin ich nach Haiti zurückgekehrt. Es war schrecklich und zugleich haben die Menschen gefeiert. Ich wollte da bleiben, trotz allem, denn angesichts des furchtbaren Staatszerfalls, trotz der Tragödie, gibt es diesen Spalt, durch den das Leben scheint. Eine wunderbare Gleichzeitigkeit, die uns auch verpflichtet, bescheiden zu bleiben und das Leid als Teil der Welt wahrzunehmen.
Zur Literaturszene seiner Heimat hält Noel, der als Dichter die Welt bereist und lange in Frankreich lebte, nach wie vor Kontakt. Noel ist ein Dichter mit politischem Bewusstsein. Er veröffentlichte einen offenen Brief an Donald Trump und dessen unwürdige Äußerungen über Haiti, schreibt über Mauern und Migration, über den Brexit, George Floyd und die Versklavung seiner eigenen Vorfahren.
Die Probleme der Welt mache ich mir zu eigen. Die Probleme ganz so wie die Poeme,
sagt James Noel am Spreeufer unweit vom Haus der Kulturen der Welt. Hier wurde ihm 2020 der Internationale Literaturpreis verliehen für seinen Roman »Was für ein Wunder« über die humanitären und psychologischen Folgen des Erdbebens in Haiti 2010. Es ist ein poetischer Roman voller Sprachbilder und Transzendenz, in dem Lyrik und Prosa eine traumähnliche Realität erschaffen. Die Poesie ist für Noel kein literarisches Genre, sondern eine Haltung.
Wenn man die Poesie vor allem als literarisches Genre versteht, dann ist es so, als sperre man eine Eingebung in eine Flasche ein. Wenn man dann diese Flasche ins Meer wirft, dann ist das die poetische Geste. Bei der Poesie geht es darum, die Flasche mit einer gewissen Haltung ins Meer zu werfen. Gerade in Haiti habe ich Menschen getroffen, die nicht lesen und nicht schreiben können und die dennoch große Poeten sind, es aber nicht wissen.
In seiner Heimat ist der 1978 in der Nähe der Grenze zur Dominikanischen Republik geborene Dichter längst berühmt. Als mittleres von 7 Geschwistern habe er eigentlich Basketballspieler werden wollen, erzählt Noel. Sein älterer Bruder habe mit seinen Gedichten Anerkennung geerntet, dem wollte er nicht nachstehen. Seine Mutter, eine Lehrerin, unterstützte sein Talent, bis 2005 ein erster Gedichtband erschien. Seither hat James Noel rund 20 Bücher, vor allem in Frankreich, veröffentlicht, 3 davon in seiner Muttersprache Kreol. Zu seiner Schulzeit sei das Kreol noch verpönt gewesen. Erst später habe er die reiche Tradition kreolischsprachiger Dichter entdeckt.
Ich schreibe mit beiden Händen. Dieses Bild stammt aus dem Voodoo, wenn es darum geht, dass der eine Priester mit der linken und ein anderer mit der rechten praktiziert, mit der guten oder mit der schlechten Hand. Und ich schreibe mit beiden Händen, mit der linken auf Kreol, mit der rechten auf Französisch.
Haiti, so sagte es James Noel in einem seiner Gedichte, sei das Fieberthermometer unter dem Arm des Kranken, der die Erde ist. Für sein Jahr in Berlin hat James Noel sich vorgenommen, zur Ruhe zu kommen, an jedem Tag ein Gedicht zu schreiben und so seiner neuen Lebensrealität auf den Grund zu gehen.
Autoren haben die Schwäche, Hexen und die Seele einer Stadt einfangen zu wollen. 3 Tage lang bin ich durch Berlin marschiert, um eine Seele zu finden, was mir natürlich nicht gelungen ist. Aber in den Augen eines Eichhörnchens habe ich etwas gesehen, was mich beruhigt hat.
Der haitianische Schriftsteller James Noel, sein Gedichtband Pfauen hat Rieke Bolte aus dem Französischen übersetzt und das Buch erscheint heute beim Verlag Literadukt. Und wir gehen jetzt wieder auf Reisen zu einer der Buchhandlungen in Europa, die auch deutschsprachige Literatur anbieten und denen wir in der Ferienzeit Besucher abstatten. In Brüssel waren wir schon und in Madrid und heute geht's noch ein bisschen weiter in den Süden nach Lissabon. Dort bin ich mit Gunnar Weiß verbunden, der dort die gleichnamige Buchhandlung leitet. Hallo Herr Weiß, schön Sie zu sprechen.
Hallo Frau Gierk, ganz meinerseits sehr schön, mit Ihnen zu sprechen.
Was wird denn in Lissabon gerade so gelesen? Also was liegt bei Ihnen ganz vorne auf den Stapeln?
Ja, also bei uns vorne, wir bestellen jede Woche in Deutschland auch Bücher. Das heißt, wir sind relativ recht aktuell. Und wir sind in der Nähe der deutschen Schule, deshalb viel Besuch von Eltern und Kindern der deutschen Schule. Das heißt, wir haben viel Kinderliteratur auch. Und einer der beliebtesten ist Marc-Uwe Kling, sicherlich. Das Neinhorn, also bei den Kinderbüchern, was bei uns gerne gemocht wird. Und wir haben den jetzt von den Romanen, haben wir auch verschiedene da, die jetzt aktuell bei uns in Deutschland auf der Spiegelliste sind. Also da sind wir eigentlich relativ aktuell immer bestückt.
Aber Sie haben ja sicher auch Bücher da, die Portugiesen lesen. Was ist denn bei denen gerade so auf der Bestsellerliste?
Sie müssen sich vorstellen, dass wir tatsächlich eine deutsche Buchhandlung sind.
Also Sie haben nur deutschsprachige Bücher.
Ja, fast nur deutschsprachige Bücher, aber natürlich portugiesische Autoren auch. Mhm. Und da haben wir die Bücher da, die oft dann Deutsche auch gerne lesen, wenn sie im Urlaub sind zum Beispiel. Also wir haben auch viel Besuch von Deutschen, die hier zu Urlaub sind oder die hier ein halbes Jahr arbeiten oder studieren. Und da haben wir dann, wie zum Beispiel so Saramago, den Nobelpreisträger, den haben wir im Programm und der wird auch immer gerne gelesen und auch gerne von uns empfohlen, weil er sehr gut die Geschichte Portugals beschreibt in seinen Büchern.
Aber leider ist ja irgendwie sind viele Bücher von ihm gerade vergriffen, die deutschen Übersetzungen.
Richtig, es gibt 3, 4, die weiterhin lieferbar sind und es sind einige zeitweise nicht lieferbar und kommen dann es gibt dann immer wieder einen Verlag, der die wieder ins Programm nimmt und dann nach 2 Jahren einfach wieder auflegt. Er ist bei uns, weil wir Bestand haben, immer ein bisschen lieferbar, auf jeden Fall, und auch gerne genommen.
Mhm. Ja. Herr Weiß, wie sind Sie überhaupt zu einer deutschsprachigen Buchhandlung in Lissabon gekommen? Das macht man ja nicht einfach so.
Ja, ich komme aus Hamburg, aus einer Familie, wo die Wände alles eigentlich Bücherwände waren, weil Bücher für uns in der Familie immer sehr wichtig gewesen sind und wir hatten sehr viele internationale Kontakte, auch zu Hause immer. Und ich wollte im Ausland ein Erasmus-Jahr machen und ich habe Diplompädagogik in Hamburg studiert und bin so 1994 nach Lissabon gekommen. Musste aber auch ein bisschen Geld verdienen, damit ich das alles so finanzieren konnte und habe Arbeit in einem Buchvertrieb gefunden, in einem portugiesischen, relativ großen. Wo ich dann schnell die deutsche Sparte übernommen habe, und das ist das, was ich jetzt auch weiterhin mit einem eigenen Buchvertrieb und Buchladen in Lissabon mache. Dieser Buchvertrieb ist dann insolvent gegangen 2009 und seit 2009 habe ich jetzt also mein eigenes Geschäft.
Mhm. Und Sie haben ja schon gesagt, es kommen die Leute von der deutschen Schule zu Ihnen, es kommen Touristen zu Ihnen. Wer kommt denn noch und holt sich da Lesestoff?
Genau, also wir sind auch der Kontakt von den deutschen Verlagen für deutsche Fremdsprachen. Das heißt, wir gehen zu Universitäten, beliefern Universitäten, Sprachinstituten, Institute, portugiesische Schulen, die mit deutschen Büchern arbeiten, also deutscher Fremdsprache. In dem Zusammenhang auch Romane lesen, also leichte Romane oder wenn sie ein höheres Niveau haben, also auch schon Romane, die nicht verändert worden sind, also die Originaltitel. Und diese Leute kommen auch zu uns in den Laden. Also wir sind relativ viel besucht und wir gehen direkt in die Institute und Universitäten und da direkt im Unterricht. Wir klopfen an die Tür, es ist abgesprochen mit den Lehrern und verkaufen dann direkt die Bücher an die Schüler. Weil es leider anders nicht mehr so richtig funktioniert mit dem Buchläden. Also wir haben eine Art gefunden, sehr individuell die Kunden zu betreuen und auch die Institute und Universitäten und eben die deutsche Schule.
Da muss man sich wirklich was einfallen lassen heutzutage. Genau. Das tun Sie ja offenbar. Eine Empfehlung, Sie hatten schon das Neinhorn von Marc-Uwe Kling gesagt, dass das bei Ihnen ganz gut geht. Und José Saramago haben Sie erwähnt. Aber auf Ihrer Empfehlungsliste sehe ich auch noch von Erich Maria Remarque die Nacht von Lissabon. Was mögen Sie an dem Buch so gerne?
Ja, das ist ja ein Klassiker. Also die Handlung spielt ja in Lissabon, hauptsächlich von 1939 bis 1942. Es ist wo Lissabon ein Transitort war, der letzte Fluchtpunkt, um vor den Nazis zu flüchten und nach Übersee zu kommen. Und es ist die Geschichte der Immigration und die Geschichte einer Welt, in der Pässe mehr wert sind als der Mensch selber, der Flucht, der Verzweiflung. Aber es ist eben auch eine Geschichte der Solidarität, eine Geschichte von Liebe und Hoffnung. Und Erich Maria Remarque ist ein Autor, der sich auch in anderen Werken, im Westen nichts Neues, ist ja sehr bekannt, immer gegen das Vergessen gerichtet hat. Und ich glaube, das ist die Brücke zur heutigen Zeit, dass wir eben nicht gegen das Vergessen kämpfen müssen und damit wir erinnern, dass sowas, was wie jetzt passiert, dass der Rechtsradikalismus wächst, der Faschismus wächst, die Menschen sich voneinander entfernen, in keine Solidarität immer weniger wird, dass diese Werte wie Solidarität und dass das einfach wichtig ist. Und ich glaube, dafür ist es ein wichtiger Autor und es ist eine Brücke.
Also
von damals zu heute.
Unbedingt lesen, die Nacht von Lissabon von Erich Maria Remarque als Taschenbuch bei Kiepenheuer und Witsch erschien. Und eine Empfehlung von Gunnar Weiß, Inhaber einer deutschsprachigen Buchhandlung in Lissabon. Herr Weiß, vielen Dank, dass ich mit Ihnen sprechen konnte.
Auch,
alles Gute nach Lissabon und vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch.